Okay, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Ich bin Andreas Stöber, ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Und das Wichtigste ist, dass Gott heute Morgen hier ist. Und das glauben wir einfach. Das glaube ich nicht nur, sondern ich habe das so oft in meinem Leben erfahren, dass Gott genau dann da ist, wenn du ihn brauchst. Und ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht, wo ihr denkt, oh nee, da haben wir schon, das kennen wir eigentlich, aber wir möchten heute eine neue Predigtserie beginnen und die lautet: Meine Kirche, meine Gemeinde betet zuerst. Genau, meine Gemeinde betet zuerst. Und da möchte ich heute mit starten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Namen Georg Müller gehört hat. Georg Müller, er war ein Mann des Gebets, er war ein Mann Gottes und Gott erhörte vieler seiner Gebete auf atemberaubender Weise, sage ich mal. Er kam als Sohn eines Finanzbeamten zur Welt, 1805 in Kroppenstedt, am 27. September. Und dieser Georg, er war ein Unruhestifter. In jungen Jahren fing er an zu stehlen, zu betrügen, zu spielen und zu trinken. Dann übernachtete er manchmal in Luxushotels und bevor dann der Morgen anbrach, ist er abgehauen, hat sich weggestohlen. Dann kam er ins Gefängnis und nach seiner Freilassung machte er einfach weiter. Und bis an einem besonderen Samstagabend im Jahre 1825. Da änderte sich sein Leben radikal. Und zwar, er begegnete Gott. Jesus Christus kam in sein Leben. Sein Leben wurde komplett neu. Er heiratete, ging nach England, nach Wales, nach Bristol in Wales. Und dort sah er die vielen Straßenkinder, die Jugendlichen auf der Straße. Und sein Herz wurde berührt. Und seine Frau und er, sie fingen an, einen Plan zu schmieden, ein Waisenheim zu gründen. 1835 fing er dann an, eine Versammlung zu machen. Er hat Geld gesammelt, er mietete ein Haus, er nahm 26 Kinder auf. Und bald wurde ein zweites, drittes und so weiter Heim eröffnet. Und das Interessante war, Georg, er wollte weder von Einzelpersonen noch von der Regierung Geld haben oder um Finanzen bitten. Er machte etwas Außergewöhnliches. Es heißt von ihm, er betete. Er betete ernstlich. Er glaubte, dass Gott die Kinder und die Jugendlichen und das, was er angefangen hatte, dieses Werk, dass er es versorgen würde. Und er behielt recht. Er betete und Gott kam und versorgte ihn und seinen Dienst und die Kinder. Manchmal war es so, bis zum letzten Augenblick passierte nichts und dann kam Gott und griff ein. Es wird berichtet, und das sind zwei ganz berühmte Geschichten von seinem Leben, eines Tages saßen sie in dem Waisenhaus am Tisch mit allen Kindern und Jugendlichen und die Tische waren gedeckt, die Schalen, Teller, Tassen, alles da, aber kein Essen, nichts. Und Georg, er betete, er sagte: Lieber Gott, ich danke dir für das, was du uns heute geben wirst. Amen. Und kaum hatte er das letzte Wort gesprochen, da klopfte es an der Tür. Und ja, es war der Bäcker von nebenan und er sagte: Georg, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich bin aufgestanden vor 2 Uhr und ich habe angefangen, Brot zu backen. Ich glaube, ihr habt kein Brot, kann das sein? Und dieser Bäcker hatte ganz viel Brot mitgebracht. Und dann klopfte es ein zweites Mal an der Tür. Und es war der Milchmann. Der Milchmann hatte mit seinem Wagen direkt vom Waisenhaus eine Riesenpanne. Der ganze Wagen, das ganze Rad war kaputt gebrochen. Und so musste er den Wagen komplett entladen, die ganze Milchkanne runter. Und hat gedacht: Ey, wenn ich die ganze Milchkanne runterschaffe, kann ich sie doch hier dem Waisenhaus geben. Und dann haben die Kinder und die Jugendlichen und Georg und sein Team Brot und Milch gehabt. Und es war so viel, dass es bis zum nächsten Tag gereicht hat. Und so wurde er und sein Dienst oder das, was er tat, immer wieder hat Gott das gesegnet. Es heißt von ihm, im Laufe seines Lebens, also auch danach, beherbergte er mehr als 100.000 Waisenkinder oder Kinder und Jugendliche. 100.000. Und Georg, er führte Buch. Er sagte am Ende seines Lebens, er hat ungefähr 50.000 erhörte Gebete erlebt. 50.000 erhörte Gebete. Und er hat nicht einmal die Werbetrommel gerührt. Er hat Millionenbeträge zur Unterstützung bekommen. Er hat einfach Gott angefleht. Er hat nicht gesagt: Hallo, hier ist ein Waisenhaus, ich brauche Geld. Nein, er hat keine Werbung gemacht, sondern hat einfach ernsthaft gebetet. Und das wollen wir heute lernen. Wir wollen etwas lernen, dass Gebet alles bewegt, dass Gebet auch Deutschland und Europa verändern wird. Und ich sage dir, heute brauchen wir mehr als alles andere Gebet. Und wir wollen uns heute Morgen mal die Urgemeinde anschauen. Was ist die Urgemeinde? Die Urgemeinde, das ist die erste Gemeinde in Jerusalem, die damals gegründet worden ist. Ja, es heißt in Apostelgeschichte 1,15, es waren 120 Menschen zusammen und sie haben gebetet. Und Jesus hat gesagt, wartet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und dann kam Pfingsten vor über 2000 Jahren. Der Heilige Geist wurde ausgegossen auf die Jünger, auf die Gläubigen. Und auf einmal wurden sie total mutig und sind aufgestanden. Und Petrus steht auf und predigt. Und er ist diese berühmte Pfingstpredigt des Petrus. Und es heißt, Petrus predigte und als er gepredigt hatte, haben die Leute gefragt, was sollen wir tun? Und er hat gesagt, kehrt um, tut Buße, kommt zu Gott. Und an dem Tag kamen 3000 Männer, damals wurden die Männer nur gezählt, zum Glauben und sie wurden getauft.
Du allein hast Worte des ewigen
Lebens. Okay, das ist eine andere Predigt.
Und sie haben geglaubt und erkannt,
3000 Menschen wurden getauft und gehörten von dem Tag an zur Gemeinde. Und ja, es ging einfach weiter. Apostelgeschichte 2,47 heißt es dann in der Tag, und nein, Entschuldigung, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu. Kurze Zeit später, wenige Tage, Wochen, Apostelgeschichte 4,4, da heißt es, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, steht hier sogar. Das heißt, die Gemeinde war innerhalb von Wochen auf 5000 Mitglieder angewachsen, plus Frauen und Kinder. Und dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 5,14. Und die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und es war so, das Wirken in der Stadt war so gewaltig, dass Leute ihre kranken Menschen gebracht haben, hingelegt haben oder besessene, belastete Menschen gebracht haben. Und wenn Petrus und sein Team vorbeigegangen sind und der Schatten auf die Kranken gefallen ist, sind diese Leute gesund geworden, sind diese Leute befreit worden. So ein Glaube war in der Stadt. Dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 5. Ganz Jerusalem ist voll von dem, was ihr lehrt. Apostelgeschichte 6, die Zahl der Jünger nahm zu. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Bis wir dann am Ende von Apostelgeschichte 21,20, fast 25 Jahre später lesen, in der deutschen Bibel steht, viele Tausende sind gläubig geworden. Und wenn du mal in den Urtext reinschaust, in die Interlinearübersetzung Urtext, da heißt es, du siehst, Bruder, wie viele Myriaden. Da steht nicht Tausende Gläubige, sondern Myriaden. Und ich habe mal nachgeguckt, was das bedeutet. Eine Myriade sind 10.000. Aber Myriade, der Plural davon, also Myriaden, bedeutet eine unzählbare Menge. Das heißt, oder Bibelhistoriker sagen, dass die Gemeinde in Jerusalem in 25 Jahren auf ungefähr 60.000 bis 100.000 Mitglieder angewachsen ist. Und man muss wissen, damals hatte die Stadt nur 200.000 Einwohner. Ja, also total krass. Die Hälfte der Leute ging in die Ekklesia Jerusalem oder wo auch immer in die Kirche Jerusalem. Wenn wir Bremen als Vergleich nehmen, ja, ich habe mal geguckt, 31.12.2020 hatten wir 176.000 Mitglieder in der BEK in Bremen. Das sind 30% Gesamtbevölkerungsanteil von Bremen. Okay, jetzt sagst du, Andi, wieso ist das so wichtig, dass wir wachsen? Warum ist es so wichtig, dass Menschen dazukommen? Sind wir denn nur auf Zahlen aus? Ich sage dir heute Morgen ja und ja. Ich sage immer mehr Menschen und mehr wie Jesus. Das ist unser Motto von unserem Gemeindeverband. Mehr Menschen und mehr sein wie Jesus. Gott möchte, dass Menschen ihn erkennen und er möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Mehr wie Jesus. Mehr Menschen, mehr Jüngerschaft. Jesus, er sagt in Matthäus 7,13, das habe ich übrigens auf den Zetteln, ist das drauf, ihr habt Gottesdienstzettel, könnt ihr gerne raufschauen. Könnt ihr auch mitschreiben, dürft ihr auch Sachen eintragen, wenn ihr wollt. Da sagt Jesus, ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Türe steht den vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Weißt du was? Wir glauben hier in dieser Kirchengemeinde, in dieser Gemeinde, wir glauben, vielleicht ist es ein Schock für dich, aber wir glauben, dass Himmel und Hölle echte Orte sind. Ich glaube, dass das echte Orte sind, wo echte Menschen eines Tages eine echte Ewigkeit verbringen werden. Weil das sagt Jesus, darüber predigt Jesus. Jesus predigt auch ganz oft und viel über das Thema. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Gott möchte nicht, dass du verloren gehst. Was bedeutet das? Jesus ist am Kreuz gestorben und er hält seine Hände weit offen, auch heute Morgen. Er hat Das habe ich vor vielen Jahren erkannt. Er hat für meine Schuld persönlich bezahlt. Und ich habe da gesessen in einem Gottesdienst und habe gedacht, wenn ich heute Nacht sterbe, werde ich nicht bei diesem Gott sein. Ich habe einfach zu viel Mist in meinem Leben gebaut. Ich habe einfach zu viele Dinge in meinem Leben. Ich weiß einfach, ich kenne diesen Gott gar nicht. Und Jesus, er hängt dort am Kreuz, er stirbt am Kreuz. Er steht von den Toten auf, um das für dich und für mich zu tun. Er ist praktisch das Lamm Gottes, das Opferlamm Gottes. Er hat den Preis bezahlt für meine Schuld, die ich niemals bezahlen könnte. Die Bibel spricht von der Hölle, eigentlich vom Feuersee am Ende in der Offenbarung. Und ich möchte dir sagen, dieser Feuersee, wo Menschen eines Tages sein werden, hinkommen werden, der ist eigentlich für die Dämonen, den Satan geschaffen worden. Und Gott möchte nicht, dass da ein Mensch hinkommt. Das Problem ist einfach, dass die Menschen nicht verstehen, was Jesus getan hat. Menschen lehnen Jesus ab oder persönlich ab. Sie lehnen das ab, was er getan hat, weil sie nicht verstehen, was er gemacht hat. Und jeder, der Jesus ablehnt, wenn du Jesus ablehnst, ja, musst du eines Tages selbst für deine Schuld bezahlen. Weil Gott sagt, hey, ich habe die Tür offen gehabt für dich. Ich habe dir jeden Tag die Möglichkeit gegeben, zu mir zurückzukommen. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen heißt es ja auch, das werden wir heute erleben, ja, gleich hier, in Matthäus 28, wo Jesus, bevor er die Erde verlässt, uns, den Gläubigen, den Christen, einen wichtigen Auftrag gibt. Er sagt nämlich, darum geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das wollen wir heute Morgen tun. Und ich bin dankbar. Ich wäre gerne am See gewesen, ehrlich. Ja, ich hätte gerne am See getauft, weil das ist viel cooler und macht mehr Bock. Aber es geht draußen nicht vom Wetter. Und deswegen machen wir es heute Morgen hier. Und ich bin einfach begeistert, dass Menschen sagen, hey, ich habe Gott erkannt, ich habe Jesus erkannt und ich will ihm nachfolgen und ich will mich auch taufen lassen. Weil Taufe bedeutet eigentlich, einen nächsten Schritt zu machen in der Nachfolge. Ein echter Jünger Jesu zu sein. Ja? Taufen kannst du dich erst dann, wenn du an Jesus glaubst. Da kommen wir nochmal am Ende zu. Okay, Gott sagt, holt Menschen nach Hause. Gott sagt, holt Menschen in mein Haus. Er meint damit nicht die Gemeinde oder die Kirche, sondern er meint, holt Menschen nach Hause, zu mir in den Himmel, sagt Gott. Verkündet die Botschaft, dass Jesus rettet. Und von der ersten Gemeinde können wir viel lernen. Wir können nämlich lernen, dass sie gebetet haben. Sie haben gebetet. Sie haben gebetet. Und ich weiß, dass du auch betest, aber sie haben gebetet und sie haben so gebetet, dass heftige Sachen passiert sind. Sie beteten, sagt mal, sie beteten. Sie beteten. Wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir Erweckung erleben wollen, hey, dann müssen wir beten, dann müssen wir uns Gott nahen. Erweckung ist Gottes Sache, er kann souverän eingreifen. Aber die Rahmenbedingungen muss ich schaffen, dass ich sage, Herr, hier ist mein Leben, ich möchte, dass meine Nachbarn, mein Arbeitskollege und meine Mama und mein Papa und meine Tante und mein Onkel, dass sie dich kennenlernen, dass sie dich erleben. Das muss ich tun. Ich muss mein Leben dafür quasi zur Verfügung stellen. Also beten ist eine Sache, aber mein Leben muss ausstimmen. Wie eine Orchidee. Ja, ich bin kein Blumenfreund, ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe gehört, im Badezimmer, wo es feucht ist, nicht ganz so viel Sonne, da steht die Orchidee, sie kriegt dann Dünger, keine Ahnung, was sie alles kriegt. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann wächst, ne, dann wächst die Blume. Und genauso ist es bei Erweckung. Gott sagt, hey, wenn ihr das tut, werde ich das tun. Wenn ihr euch hingebt und mich sucht, dann werde ich souverän kommen und eingreifen. Jede Erweckung, jedes Wirken Gottes begann mit einer betenden Gemeinschaft, begann mit einer betenden Gemeinde, einer Kirche, begann mit Leuten, die Gott angefleht haben. Und ich möchte so Mut machen, das zu tun. Ich möchte so Mut machen, nicht müde zu werden. Ich möchte so Mut machen, zu sagen, ich möchte es für mein Leben, aber auch für andere. So, der erste Punkt ist also, wir beten zuerst. Wir beten zuerst. In Apostelgeschichte 1, 14 heißt es, sie blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen. Da kannst du einen Kreis drum machen, beständig. Sie haben das immer getan, immer wieder, beständig. Wenn irgendetwas los war, haben sie nicht am Tisch gesessen und geweint und haben gesagt, Gott, was sollen wir jetzt tun? Ach du meine Güte, sondern sie haben gebetet. Sie haben gebetet. Wenn der Umstand, ein Problem auftauchte in ihrer Stadt, in Jerusalem, in ihrem Land, was haben sie getan? Sie haben gebetet. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, heißt es in Apostelgeschichte 2, 42. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und darum geht es, eine enge Gemeinschaft zu haben mit dem Papa im Himmel und eine enge Gemeinschaft zu haben mit denen, die hier im Raum sind. die deine Geschwister sind, deine Glaubensgeschwister. Ja, sie blieben beständig. Gebet ist unsere erste Antwort und nicht unser letzter Strohhalm. Ja, Gebet ist unsere erste Antwort und nicht unser letzter Strohhalm. Wir wollen nicht sagen, so wie Menschen, die sagen, ach du meine Güte, jetzt hilft nur noch beten. Letztens kam ein Kumpel zu meinem Sohn, der hat ihm was Heftiges erzählt. Mein Sohn sagte, ja, da hilft nur noch beten. Wir wollen nicht Menschen sein, die sagen, ach du meine Güte, jetzt hilft nur noch beten. Nein, wir wollen im Vorfeld Menschen sein, die vorbereitet sind. Bevor wir unsere Sorgen und Selbstmitleid da reinfallen, bevor du wütend deine WhatsApp, deine Telegram-Nachricht, deine Trema-Nachricht beantwortest, hey, bete erstmal. Bete, komm runter, kühl dich ab, ja? Und schlafe eine Nacht drüber, wenn es geht, und dann antworte. Bevor ich rummotze, hey, bete zuerst. Bevor unsere Kinder damals in die Schule, in die Kita gegangen sind, Kindergarten, meine Frau hat sie gesegnet. Sie hat für sie gebetet. Auch heute noch, letztens, ne, sind wir morgens um 5 irgendwie los. Lukas hat Frühschicht, mein mittlerer Sohn, und Rosi betet im Flur für ihn. Ja, Lukas, dass du einen gesegneten Tag hast. Dass Jesus mit dir ist und hat diesem großen, viel größeren Mann als ihr die Hand aufgelegt, für sie ihn gebetet. Deine Kinder finden es manchmal vielleicht blöd oder doof, dass du für sie betest. Aber du bist der Chef im Haus, du bist die Chefin, du zahlst die Miete, du bist der Eigentümer, du machst das Essen. Also bete für sie. Warum haben wir das getan? Nicht als religiöse Floskel oder Form. Was ist so wichtig, dass wir für unsere Kinder beten, dass wir für unsere erwachsenen Kinder auch beten, dass sie die richtigen Partner kennenlernen? Wir haben immer gebetet, Herr, beschütze sie, dass die Welt sie nicht heute verändert, sondern dass sie die Welt verändern, dass ihr Leben einen Impact hat auf die Welt. Wir beten zuerst, deswegen treffen wir uns mittwochs hier zum Gebet, nachmittags, abends, und deswegen treffen wir uns hier freitags morgens um 6 Uhr zum Gebet. Pray first. Wir machen das nicht, weil wir irgendwie Junkies sind und sagen, oh, es ist cool, morgens zu beten. Nein, wenn wir den Tag beginnen, dann beten wir. Deswegen beten wir morgens um 6 hier, machen viele andere Kirchengemeinden auch in Deutschland. Jesus, er erklärt uns, wie wir beten sollen. Er führt das Vaterunser auf. Das mache ich jetzt nicht, weil das würde zu lange dauern heute. Aber er erklärt 7 wichtige Punkte im Vaterunser und das ist unsere Anleitung. Dann gibt es im Alten Testament ein ganz kurzes Gebet, das Gebet des Jabes, 1. Chronik 4,10. Und das bete ich manchmal. Da sagt der Herr, dass du mich segnest und mein Gebiet erweiterst. Lege deine Hand auf mich und halte Böses von mir fern. Das bete ich auch manchmal. Herr, dass du mich segnest und mein Gebiet erweiterst. Ich will kein Großgrundbesitzer werden, aber lege deine Hand auf mich und halte Böses von mir fern. Warum mache ich das? Weil ich Einfluss haben möchte auf andere Menschen. Ich möchte, dass Gott mich segnet, damit ich für andere ein Segen sein kann. Ich möchte, dass Gott mir Kraft gibt, dass ich das richtige Wort für andere Menschen habe, wenn sie traurig sind, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenn sie sauer sind auf Gott, auf die Kirche oder auf Christen oder was auch immer. Und ich bete, schenk Menschen her. Gib mir Menschen, die heute offen sind für dich. Lege deine Hand auf mich. Lass alle erkennen, dass deine Hand auf meinem Leben ist. Deswegen beten wir. Der zweite Punkt. Wir glauben an die Kraft des Gebets. Ja, oft ist es so, wir beten und erwarten es manchmal gar nicht. Ne? Wir beten für irgendwas und denken so und sind überrascht. Hups, ist es ja eingetroffen. Was ist das denn? Aber wir glauben an die Kraft des Gebets. Als die Apostel damals, Petrus und seine Gang, seine Gruppe, freigelassen worden sind, kehrten sie zur Gemeinde zurück in Apostelgeschichte 4,23. Und sie erzählten, ja, die Priester, die Obersten haben uns verboten, über Jesus zu predigen und zu sprechen. Und als sie es hörten, heißt es in Vers 24, da erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Sie haben gebetet und Gott hat geantwortet, da komme ich gleich noch zu. Kraftvolle Gebete sind oder werden in Einheit gesprochen. Kraftvolle Gebete sind oder beziehungsweise werden in Einheit gesprochen. Erweckung, geistlicher Durchbruch geschieht nur durch Gebet. Eine Bußbewegung beginnt immer durch Gebet. Ich war vor vielen Jahren in der Mongolei mit meiner Frau, meiner Schwägerin. Und wir haben 3 Tage vorher gebetet in der Hauptstadt und gefastet. Und dann sind wir 4 Wochen rausgegangen in die Wüste Gobi. Die anderen sind in die Berge gegangen, wo es ganz kalt war. Wir waren bei 43, 45 Grad im Schatten. Und ich sage euch, wir haben 3 Tage gebetet und gefastet. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Wir haben teilweise auf dem Boden gelegen und geweint und gefleht. Die Kraft Gottes war so stark im Raum. Ich bin auf den Knien gewesen, auf dem Boden habe ich gelegen. Es hört sich jetzt sehr charismatisch an. Und ich habe es auch nicht verstanden, aber Gott hat uns in diesen 3 Tagen vorbereitet. Dann sind wir nämlich rausgegangen. Und es war krass draußen. Wir haben den Menschen das Essen gebracht, Klamotten gebracht, das Evangelium gebracht. Wir haben für Menschen gebetet, wir haben für Buddhisten und Schamanen gebetet. Und wir haben erlebt, dass Menschen gesund geworden sind von krassen Krankheiten. Wir haben erlebt, dass Menschen zu Jesus kommen. Wir haben krasse Angriffe erlebt. Ich habe es erlebt, wir liegen abends im Kindergarten, schlaufen, kommt ein betrunkener Mongoler rein mit 2 Backsteinen in der Hand. Und er kommt da rein, ist total dicht, der Typ, und ich sehe schon, und die liegen alle auf dem Boden. Und ich hatte Verantwortung für die Gruppe mit Rosi zusammen. Bin aufgestanden, gehe auf den Mann zu, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Der kann Mongolisch, ich nicht. Er kann kein Englisch, ich kann, ne? Und da habe ich einfach gebetet. Ich habe gebetet. Und da habe ich seine Hand genommen, runtergezogen und bin mit ihm rausgegangen. Und draußen hat er dann die Steine fallen gelassen. Das haben wir erlebt. Wir haben erlebt einen Sandsturm. Wir haben erlebt, dass unsere beiden Busfahrer, wir hatten 2 große Busse, sie haben Streit bekommen. Der eine Busfahrer sagte, ich fahre in diese Richtung. Und der andere Busfahrer sagte, ich fahre aber in diese Richtung. Und wir waren mitten in der Wüste Gobi. Und wenn du da schon mal warst, da gibt es nur so Bonsai-Bäume und Sträucher und sonst nichts außer leichte Hügel. Eine Ebene, also gewaltig. Und es war dramatisch, weil wir nur wenig Wasser noch hatten. Und wenn der eine Busfahrer dahin fährt, der andere da, und du Clinch im Team hast, ja. Also, wir haben gebetet. Ich war auf dem Alexanderplatz in Berlin vor 4 Jahren. Da haben wir auch ein Zelt aufgebaut und das Wort Gottes gepredigt. Und wir haben gefastet und gebetet. Und es war so anstrengend, nachts zu beten und nichts zu essen. Aber danach war das so stark, dass Menschen in Berlin dort auf diesem Platz zum Glauben kamen, also zu Jesus kamen. Und dass Menschen geheilt worden sind, dass Leute reinkamen, die waren drogenabhängig oder alkoholabhängig oder was auch immer. Und Gott hat einige berührt und die sind frei geworden. Die haben gesagt, ey, ich brauche das nicht mehr. Total krass. Wir beten in unserer Jugendarbeit. Hey, wir beten in unseren Kleingruppen. Wir haben übrigens neue Kleingruppen. Kannst du dir gerne auf der Homepage anschauen oder da hinten. Wir beten in unseren Kleingruppen. In 2. Chroniker 7, 14, da heißt es ja, wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein und das Gebet erhören oder sein Gebet hören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und ihr Land heilen. Freunde, Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte das tun. Ich möchte für Deutschland, ich möchte für Bremen, ich möchte für Europa beten. Wir befinden uns in einer Zeit, ich bin ja fast 50 und ich erzähle es immer wieder, wir leben in einer Zeit, wo wir mehr als Gottes Eingreifen, also wir brauchen Gottes Eingreifen, aber wir brauchen etwas Neues in diesem Land. Wir brauchen etwas, dass Menschen, dass Gott diesen Nöten begegnen kann. Und deswegen sucht Gott nach Menschen, die sagen, Herr, ich bin dabei. Ich will diese Gemeinschaft mit dir haben, auch früh morgens. Gott sagt hier in 2. Chroniker 7, 14, er sagt, wenn mein Volk, mit anderen Worten, ich weiß nicht, ob sie das tun werden, aber wenn sie es tun, sagt er, wenn sie es tun, dann passieren 3 Dinge. Gott hört, Gott vergibt und Gott fängt an, das Land zu heilen. Und Jesus, er sagt das Gleiche, wenn 2 oder 3 über eine Sache eins werden oder 2 oder 3 sich versammeln, da bin ich mitten unter euch. Da könnt ihr bitten und es wird geschehen. Und das ist das, worum es geht. Manchmal sind wir nur 2 Leute in einer Kleingruppe. Manchmal sind wir nur 2 Leute, die vielleicht zu Hause sind. Hey, bete mit deinem Ehepartner. Bete mit deinem Partner, auch wenn ihr nur zu zweit seid. Betet, bitte. Okay. A.T. Pearson sagte mal, es gab noch nie eine geistliche Erweckung, die nicht im gemeinsamen Gebet begonnen hat. Der nächste Unterpunkt auf eurem Zettel ist nochmal, kraftvolle Gebete sind biblisch. Wir beten nicht, Herr, wenn du willst, er rettet Deutschland, Bremen, meine Familie. Nein, er hat es schon längst gesagt. Er will das tun, das ist sein Wort, das sagt er in seinem Wort. Im Wort Gottes gibt es Versprechungen oder Verheißungen. Es gibt ungefähr, jemand hat mal nachgezählt, 3573, manche sagen bis 7000 Versprechungen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du nicht weiter weißt zu Hause, nimm die Bibel auf den Schoß und sag, Gott, gib mir einen Vers für meine Situation. Ja, gib mir einen Vers für meine Situation. Zum Beispiel Josua 24, 15. Da heißt es, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, sagt Josua. Und er sagt dann, ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Das bedeutet, du kannst sagen, Herr, meine Kinder sind dabei, meine Kinder werden dir dienen. Oder wenn du eine furchtbare Diagnose bekommen hast und Angst hast und nicht weißt, wie es weitergeht. Psalm 118, Vers 17, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Es ist auch ein Vers, auf den du dich stellen kannst und den du beten kannst. Oder vielleicht sagst du, Mann, die Gaspreise, die Strompreise, was kommt auf uns zu? Der Gemeinde in Deutschland, oh, der Gemeinde geht es so schlecht. Jesus sagt in Matthäus 16, 18, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Mächte der Hölle können dir nichts anhaben. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das heißt, die Gemeinde Jesu wird auf jeden Fall Erfolg haben. Egal, was passieren wird. Wenn du Angst hast, Psalm 32, Vers 7, du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ja, sag mal Halleluja. Halleluja. Oder Johannes sagt das im ersten Johannesbrief. Er sagt, welcher der in euch ist, ist größer. Hey, der in dir ist größer als der in der Welt. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus kennst, wohnt der Heilige Geist in dir. Und der ist größer als alles andere draußen. Auch wenn du dich manchmal so klein fühlst und schwach. Aber der Heilige Geist ist Gott. Und wenn Gott in dir wohnt, das sagt die Bibel ganz klar, hey, dann brauchst du keine Angst haben. Und zum Abschluss hier, Philipper 4, 19. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen. Gott füllt all deinen Mangel aus. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das Ding ist einfach, du musst das für dich nehmen. Ich weiß, es ist schwer. Ich habe auch nur 3, 4 Momente in meinem Leben gehabt, wo ich sowas Krasses erlebt habe. Wo ich damals einen Kredit bekommen habe für ein Haus, eine Hypothek, eine Weiterführung, Finanzierung, obwohl ich keinen Arbeitsvertrag hatte. Die Bank hat das nicht gesehen. Und wir haben dafür gebetet, dass wir dieses Haus bekommen. Und dann haben wir diesen Kredit bekommen. Ich habe es schon mal erzählt. Und dann ruft mich die Bank an und sagt, Herr Stöver, schicken Sie mal bitte Ihre Sachen rüber, arbeitsmäßig und Verträge. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe gar keine Arbeit. Ich bin im Moment auf einer Bibelschule und arbeite gar nicht. Wie, Sie haben keinen Arbeitsvertrag? Nein, ich hatte keinen Arbeitsvertrag. Und trotzdem habe ich diesen Kredit bekommen. Und das war eine richtig heftige Summe. Gott hat einfach die Augen von diesen Bankmitarbeitern geblendet, wie ich das auch anders ausdrücken mag. Hammer. Kraftvolle Gebete sind mutig. Wir haben es eben schon gehört in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 4, 29 und 31, da erleben wir eine erdbebenmäßige Gebetsstunde, ein erdbebenmäßiges Gebetstreffen der Gemeinde in Jerusalem. Ja, sie beten und sagen, wir werden weiter von Jesus Christus predigen. Und nach diesem Gebet heißt es, bete das Gebäude, in dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Also die haben gebetet und dann hat das Gebäude gewackelt. Ich will uns herausfordern, ich will dich herausfordern zu beten. Und wie du betest und was du betest, zeigt eigentlich, ob du Gott kennst und wie du ihn kennst. Ich weiß nicht, ob du schon gebetet hast oder die letzte Woche gebetet hast. Vielleicht waren es nur ganz kleine, kurze Gebete, vielleicht hast du gar nicht gebetet. Tatsache ist, dein Gebet sagt eine Menge darüber aus, wie du mit Gott stehst. Denk mal einen kurzen Moment darüber nach, wenn du gebetet hast, wofür hast du letzte Woche gebetet? Denk mal kurz drüber nach. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Bruce Allmächtig kennt, diesen Komiker. Der betet dann und alles, was er betet, Gott erhört seine Gebete. Ja, alles wird mit Ja beantwortet bei Bruce Allmächtig. Stell dir vor, Gott hätte alle deine Gebete letzte Woche beantwortet, die du gebetet hättest. Dann ist meine Frage an dich heute Morgen, hätte sich diese Welt verändert oder hätte sich nur deine Welt verändert? Wäre der lang ersehnte Prinz auf seinem weißen Schimmel mit seinen lockigen blonden Haaren endlich dabei hergeritten? Hätte ich geschnappt und wäre dann zurück Richtung Sonnenuntergang mit dir geritten? Wäre vielleicht deine Katze vom Schnupfen geheilt worden? Oder ich weiß nicht, vielleicht hättest du immer einen Parkplatz gefunden die ganze Woche? Oder hätten sich wirklich Dinge in Bewegung gesetzt? Dass Leute sagen, ja, du hast mir das schon mal erzählt von Gott. Jetzt bin ich schon 80, aber ich möchte diesen Gott kennenlernen. Hey, ich möchte dich ermutigen. Du kannst weiter für deinen Prinzen auf dem Pferd beten, kein Problem. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, Gott, du siehst mein Leben, du siehst meine Situation. Ich möchte mich auf dein Wort stellen und große, mutige Gebete beten. Zum Schluss, es gab zwischen dem Maleachi und dem Neuen Testament, also dem Matthäusevangelium, ungefähr eine Zeit von 400 Jahren, wo Gott nicht gesprochen hat. Es gab keine Offenbarung Gottes, es gab keinen Prophet, der aufgetreten ist. Und die jüdischen Geschichtsschreiber, das kannst du mit nachlesen, die schreiben, da gab es einen Mann, dieser Mann hieß Choni oder Koni, ich weiß, vielleicht habe ich ihn falsch ausgesprochen. Und dieser Mann, er kam und er sagte, ein Jahr und mehr hat es nicht geregnet in diesem Land, damals in Israel. Es war eine Dürrezeit, so wie wir sie auch gerade erleben oder erlebt haben. Und er hat seinen Hirtenstab genommen und er hat da, wo er stand, einen Kreis um sich herum gezogen. Und er hat sich in diesen Kreis reingesetzt. Und es heißt von ihm, er betete folgendes Gebet. Er sagte, Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis gehen werde, ehe dass du Regen sendest. Und dann saß er dort. Und dann heißt es, und es geschah, nachdem er gebetet hatte, ich weiß nicht, wie lange er gebetet hat, aber nachdem er gebetet hatte, fielen Regentropfen auf die Erde. Und die Menschen konnten das kaum glauben. Die Erwachsenen haben sich gefreut, die Kinder haben gejubelt, sie sind alle im Regen gesprungen, weil es angefangen hat zu regnen. Und Choni, er hat weiter gebetet. Er betete, nicht solches habe ich erbeten, Herr, sondern Regen, der Brunnen und Zisternen und alle Seen und Flüsse füllt. Und die jüdischen Geschichtsschreiber schreiben, dass dann die Regentropfen so groß wurden wie Taubeneier, Hühnereier. Und es knallte richtig Regen runter, so stark, dass die Leute Angst bekommen haben, dass sie ertrinken. Es fing so an zu regnen und sie sind geflohen auf die Dächer von den Häusern oder vielleicht auf die Berge, so wird es berichtet, weil sie Angst hatten zu ertrinken. Und Choni, er betete weiter, er sagte, nicht solches habe ich erbeten, Herr, sondern Regen des Wohlgefallens, des Segens und der Wohltat. Und dann wurde der Regen langsamer, weniger. Und er hielt über Tage an, wie so ein leichter Landregen, der das ganze Land erreichte. Und die Geschichtsbücher schreiben, vor diesem Tag, bevor dieser Mann gebetet hatte, da war es schwer, sehr schwer gewesen, überhaupt zu glauben. Aber nach diesem Tag war es unmöglich, nicht zu glauben. Dieses Gebet dieses Mannes veränderte eine ganze Nation. Und ich glaube, dass Gott auch heute Morgen dir und mir sagt, hey, zieh doch mal einen Kreis um dein Leben herum. Ich weiß nicht, was du hast in deinem Leben. Ich weiß nicht, welche Herausforderung du stehst. Vielleicht bist du arbeitslos oder hast eine Kündigung bekommen. Vielleicht bist du krank oder es ist jemand krank. Vielleicht hast du eine finanzielle Not. Vielleicht bist du alt, schwach, bist einsam. Vielleicht sind deine Kinder krank, deine Enkelkinder krank oder irgendwas ist in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, so im Geist einfach einen Kreis um dich herum zu ziehen und dich in diesen Kreis zu setzen, ob das dein Stuhl ist oder deine Couch ist oder dein Sofa oder der Fußboden oder deine Turnmatte im Zimmer und dass du betest, dass du sagst, Gott, bitte, greife ein, rette meine Ehe, rette meine Kinder, schenk Erweckung in unserer Gemeinde, schenk Erweckung in Bremen, in Deutschland. Ich möchte dich ermutigen, dass du das tust einfach. Dass du das wie Choni machst, dass du sagst, Gott, ich habe es vielleicht noch nie gemacht, aber ich will es tun. Bevor ich damals Gott kennengelernt habe, ich war überzeugter Atheist, so habe ich mich bezeichnet. Ein bisschen crazy, aber so war ich. Und ich habe gesagt, wenn es diesen Gott gibt, dann soll er sich mir zeigen. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, komm mein Leben, rette mich, mach mich neu. Und ich habe nicht gerechnet, dass Gott irgendwie kommt und da ist. Und in dem Moment, wo ich das Gebet mit einem Pastor gesprochen habe, kam auf einmal die Kraft Gottes in den Raum, also unsichtbar natürlich. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich war 19 Jahre alt. Ich war so hart, ich hatte jahrelang nicht geweint. Es war so, als wenn jemand einen Mantel von mir nimmt und den wegschmeißt. Und in diesem Mantel waren Steine, in diesem Mantel war Schuld, in diesem Mantel war Ablehnung, in diesem Mantel war Traurigkeit, in diesem Mantel war meine Abhängigkeit, meine Sucht, die ich bis dahin hatte. Und Gott hat diesen Mantel genommen und ich bin an diesem Abend zusammengebrochen. Und Gott ist mir begegnet. Und das kannst du auch erleben, auch wenn du sagst, ey, das ist doch alles, kann ich nicht glauben. Ich bin auf dem Kriegsfuß mit Gott, mit der Gemeinde und mit den Christen. Ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, Gott, ich glaube zwar nicht, dass es dich gibt vielleicht, ich weiß nicht, ob du da bist, aber wenn es dich gibt, zeige dich mir. Amen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden Gottesdienst heute in der Stadt Bremen. Ich danke für die vielen Menschen, die heute Morgen hier sind. Und ich betest du wirklich, dass du uns, Herr, dass du uns Kraft und Mut gibst, Jesus, diesen Kreis um unser Leben herum zu ziehen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, aufzustehen und zu sagen, Herr, ich möchte mit dir reden, ich möchte beten, ich möchte ganz relaxed mit dir sprechen, jeden Tag. Ich bete, dass du echt jedem einfach begegnest heute Morgen. Ich danke dir jetzt für die Täuflinge auch, ich danke dir für ihre Familien, für ihre Freunde, ich danke dir für die Gäste, Jesus, ich danke dir für meine Geschwister, für Leute, die schon lange in dieser Gemeinde sind, ich danke dir für die Kids, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du uns unendlich liebst, Herr, und ich bete, dass du, ja, dass du die Täuflinge heute besonders